Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Große Preise wie der Prix Goncourt und der Büchner-Preis beschäftigen uns in dieser Stunde. Wer heute Mittag den wichtigsten französischen Literaturpreis, der mit nur 10 Euro dotiert ist, bekommen könnte, darüber sprechen wir gleich. Gerade mal 10 Euro bekommt der oder die Glückliche, der heute Mittag erfährt, dass sein Roman mit dem angesehensten französischen Literaturpreis ausgezeichnet wird. Mit dem Prix Goncourt sind viele Auflagen und Übersetzungen gesichert. Deshalb warten alle gespannt, wir natürlich auch. Und wir wollen diese Wartezeit aber sinnvoll verbringen und uns mal die 4 Kandidaten anschauen, die es in die Endauswahl geschafft haben. Dirk Fuhrig ist unser Experte für französische Literatur. Schon der Literaturnobelpreis ist ja in diesem Jahr an eine französische Autorin, an Annie Ernaux, gegangen. Die hat auch ein neues Buch in diesem Sommer, Der junge Mann, Le Jeune Homme. Stand sie überhaupt auf der Preisliste?
Ja, das könnte man eigentlich denken, dass Annie Ernaux auch mit diesem neuen Buch endlich mal auf der Liste für den Goncourt-Preis gestanden hätte. Denn das Buch ist ja erschienen, lange bevor davon die Rede war, dass sie den Nobelpreis bekommen könnte. Ja, und die Goncourt-Jury war immer etwas zögerlich mit autofiktionalen Texten, was ja bei Annie Ernaux der Fall ist. Dieses Genre hat sie ja geprägt. Und deswegen stand sie dieses Jahr auch nirgendwo auf diesen Preislisten. Und jetzt, nachdem sie den Preis der Schwedischen Akademie bekommen hat, ist sie natürlich sowieso jenseits aller Auszeichnungen, die man ihr in Frankreich verleihen könnte.
Wie repräsentativ ist denn jetzt diese Auswahl? Beim Deutschen Buchpreis heißt es ja auch der beste Roman des Jahres. Das ist natürlich fragwürdig. Wie ist das mit diesen 4 Romanen? Sind das wirklich die besten aus dieser Saison?
Ja, in Frankreich ist das auch sehr fragwürdig und wird immer in Frage gestellt, ob jetzt da wirklich die Richtigen in diese letzte Auswahl gekommen sind und der Richtige dann auch den Preis bekommen hat. Bei der Goncourt-Jury ist es ganz besonders so, die gibt sich immer sehr unabhängig und verschwiegen und man weiß nicht, nach welchen Kriterien die sie tatsächlich, also außer literarischen Kriterien, sie tatsächlich irgendwie urteilen. Diesmal sind jedenfalls 2 Frauen, 2 Männer bis in die letzte Auswahl gekommen. Und die Werke, die da zur Wahl stehen, die haben eine sehr, sehr große Bandbreite. Also ein aktueller politischer Roman, da geht es um den Kreml. Dann eine Erinnerung an den Holocaust. Das ist ja immer sehr präsent in Frankreichs Literatur. Ein sehr persönliches Buch über den tragischen Verlust des Ehepartners steht auf der letzten Liste. Und es gibt einen in jeder Hinsicht wirklich üppigen Gesellschaftsroman, der alle Debatten und ja Verrücktheiten, Krisen und Depressionen unserer Gegenwart auf den Punkt bringt.
Das können wir uns ja mal für den Schluss aufheben. Fangen wir doch mal mit dem politischen Roman an, mit dem aktuellen politischen. Wer hat ihn geschrieben und worum geht's?
Ja, Giuliano da Empoli heißt der Autor, hört man schon, klingt nicht sehr französisch, ist ein eigentlich Politikwissenschaftler mit Schweizer und italienischem familiären Hintergrund. Das Buch heißt Le Mage du Kremlin, also etwa der Magier aus dem Kreml. Und das ist eine wirklich bitterböse Farce aus dem inneren Zirkel der Macht. Und es gibt ein reales Vorbild für diesen sogenannten Magier im Kreml. Das ist der Wladislav Surkow. Der war bis vor kurzem Chefideologe des russischen Präsidenten, bevor er in Ungnade fiel, und so eine Art Propagandaminister. Surkow war ganz untypisch für den inneren Zirkel der Macht. Er hat eine Schauspielschule besucht, hatte also eine künstlerische Seite, hat sich mit Fotos von Rappern umgeben, schreibt auch Romane unter einem Pseudonym und sogar Songtexte für eine Rockgruppe. Und das wird in diesem Roman wirklich sehr, sehr gut gezeichnet, dieser Typus, der eben sehr viel Einfluss hatte, zumindest eine Zeit lang, auf den Kreml. Der Empoli hat sich im französischen Rundfunk zu seinem Roman geäußert, wie er den Hofstaat von Putin sieht. Das hören wir mal.
Ich hatte selbst Erfahrungen als politischer Berater. Manche Strukturen in einem System der Macht sind immer dieselben. Die Mechanismen am Hof, die Kämpfe der Höflinge untereinander. Da hat sich seit den Zeiten Ludwigs des 14. bis heute nicht viel geändert. Es hat mir als Romanschriftsteller ein großes Vergnügen bereitet, all das in den Kreml von heute zu übertragen. D'imaginer tout ça et de le placer dans le
contexte du Kremlin d'aujourd'hui. Er beschreibt das also sehr gut, wie er wirklich ein Bild dieses höfischen Protokolls zeichnet, mit dem Wladimir Putin sich umgibt. Und der Roman ist auch deshalb so spannend, weil er diese Schlüssellochperspektive eben ganz besonders ausmalt. Das ist auch ein sehr erfolgreiches Buch in Frankreich schon gewesen. Also es musste, glaube ich, 15 Mal nachgedruckt werden, seit es im April erschienen ist. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr starker Favorit auf den Prix Goncourt. Hätte das Buch nicht gerade einen anderen wichtigen Preis bekommen, und zwar den Grand Prix du Roman der Académie Française. Und jetzt muss man sehen, ob das ein Ausschlusskriterium tatsächlich ist. Eigentlich wäre es eins, aber die Jury von Prix Goncourt ist unberechenbar.
Aber klingt so, als sollte man das Buch unbedingt lesen, weil es so nah an unserer Gegenwart ist. Was steht denn noch auf der Liste?
Es gibt noch zwei Romane, die auch sehr, sehr interessant sind. Das eine ist ein Buch von Chloé Corman, Les Presque Sœurs, man könnte es übersetzen mit Die Fastschwestern. Das ist eine junge Autorin, relativ 38 Jahre alt, und sie begibt sich in die eigene familiäre Geschichte des Holocaust, vor allem aber der Kollaboration des Vichy-Regimes mit den Nazis. Und da geht es darum, dass drei Kinder aus ihrer eigenen Familie, das ist zum Teil autobiografisch, drei Mädchen, die sind entführt worden, also sind deportiert worden, sind umgebracht worden. Und drei Mädchen, die mit ihnen befreundet waren aus einer anderen Familie, die haben das Grauen überlebt. Und das geht sehr stark auf eine Spurensuche, geht auch in die Orte, an denen das passiert ist, also die Lager, wo die Kinder von ihren Eltern getrennt wurden, und schaut sich das alles an und versucht, das wieder in die Gegenwart zu holen. Also ein sehr beeindruckender historischer Roman. Und dann gibt es einen Roman, der sehr intim erzählt, die Geschichte eines persönlichen Schicksalsschlags. Brigitte Giraud, eine recht bekannte Autorin in Frankreich. Das Buch heißt Vivre Vite, schnell leben, ist ein bisschen angelehnt an Rockmusik, schnell leben, früh sterben. Lou Reed spielt auch eine Rolle in dieser Geschichte. Da geht es darum, dass die Ich-Erzählerin ihren Mann verliert bei einem Motorradunfall, und im Rückblick mehrere Jahrzehnte später erzählt sie, überlegt sie, wie es zu diesem Unfall gekommen ist, was nicht hätte passieren dürfen, damit dieser Unfall passiert. Das ist so ein Roman, der sehr viel aus Hypothesen, aus verdrängten Zufällen und so weiter geht. Also eigentlich banale Entscheidungen, die dann wie ein Hauskauf, die dann dazu führen, dass dieser schreckliche Unfall passiert. Also das sind die beiden weiteren Romane.
Jetzt müssen wir aber unbedingt noch was hören zu dem wilden, verrückten Roman, den Sie am Anfang erwähnt hatten.
Ja, das ist, ich habe es auch vorhin schon so eingeführt, um es mal gleich vorwegzunehmen, ist ein bisschen mein Favorit. Der Autor heißt Mackenzie Orcel. Das Buch heißt In Somme Humaine, eine Summe der menschlichen Existenz, könnte man sagen. Das ist ein Autor, der bisher in Frankreich nicht sehr bekannt ist. Er ist 1983 auf Haiti geboren, repräsentiert die Frankophonie, also das die französischsprachige Welt außerhalb Frankreich. Und es ist interessant, weil er hat sich zunächst einen Namen gemacht, etwas mit sehr erfolgreichen Büchern über die Verelendung und Prostitution in seinem Heimatland. Und diesmal ist die Heldin eine sehr französische Person, also jemand aus der französischen Provinz, die dann später nach Paris geht und die sich aber in unserer Gegenwart, in diesem gegenwärtigen Frankreich, überhaupt nicht zurechtfindet. Hören wir mal Mackenzie Orcel, was er über seinen Roman Eine Summe des Menschen im französischen Rundfunk gesagt hat.
Man könnte sagen, dass mein neues Buch die französische Version meines früheren Romans ist, den ich aus der Perspektive einer alten Frau in Haiti geschrieben habe. Hier nun ist die Erzählerin eine weiße Frau um die 30, eine Französin, die in einem kleinen Ort aufwächst. Sie hatte eine schwierige Kindheit. Überforderte Mutter, distanzierter Vater, gewalttätiger Onkel. Das Mädchen war oft sehr einsam. Sie geht dann nach Paris, studiert, wird Dichterin. Das Buch zeichnet ihr Leben von der Geburt bis zum Tod nach und darüber hinaus.
Mackenzie Orcel, war das also eher auch ein Anwärter für den Prix Goncourt, Dirk Fohrich? Das klingt nach einem richtigen Gesellschaftsroman, oder?
Ja, das kann man durchaus sagen. Ein Entwicklungs- und Gesellschaftsroman, in diesem Fall erzählt von jenseits des Grabes. Also das ist die Fiktion, die der Autor da aufmacht. Eine Frau, die nach ihrem Selbstmord ihren Amoklauf durchs Leben Revue passieren lässt, so kann man das, glaube ich, sagen. Sie dreht durch, weil sie mit den Zumutungen der Gegenwart nicht zurechtkommt. Also Frauen- und Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Islamophobie, Homophobie, auch die Folgen des Kolonialismus. Also alle Phänomene und Schlagwörter, die die Debatten unserer Tage so bestimmen, die werden hier in diesem Buch in einem sehr, sehr schnellen Rhythmus durchdekliniert und sozusagen auseinandergekommen. Also das Buch ist auch sprachlich ganz fein geschrieben. Es ist ein pulsierender Staccato-Rhythmus. Es gibt praktisch gar keine Punkte in diesen über 600 Seiten. Nur durch Kommas und Absätze ist dieses Buch gegliedert. Und bei dieser Mischung aus kalter Wut, erbarmungslosem Spott, Depression, da darf man sich durchaus auch an die Bücher von Michel Houellebecq erinnert fühlen, an dessen finstere Gesellschaftsanalysen, oder Virginie Despentes, die traurigen Großstadthelden dieser Autorin, mit dem Unterschied, dass eben diese amoklaufende Heldin in diesem Fall bei Orcel eine Frau ist.
Also tolle Anwärter. Ich bin gespannt, wer heute Mittag den Prix Goncourt dann tatsächlich bekommt. Wir wissen jetzt schon mal zumindest, wer im Endspurt ist. Dirk Fuhrich hat uns die Finalisten für den Prix Goncourt vorgestellt heute Mittag. Wie gesagt, wissen wir es dann genau. Seit dem Jahr 2015 treffen sich im Herbst deutsche und ukrainische Schriftsteller im Rahmen des Literatur- und Kunstprojekts Eine Brücke aus Papier. Eigentlich sollte die Veranstaltung diesmal am Schwarzen Meer stattfinden, aber dieses Vorhaben wurde durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verhindert. Stattdessen haben sich jetzt Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Weimar getroffen und Henry Bernhard war für uns dabei.
Warum schreiben? Wie schreiben? Was schreiben im Krieg? Der Schriftsteller und Übersetzer Juri Durkot aus Lviv sagte in Weimar klar, warum er ein Kriegstagebuch schreibt.
Ich habe angefangen zu schreiben, um nicht verrückt zu werden in der ersten Phase. Und im Moment weiß ich nicht wirklich, wie ich aussteigen kann.
So geht es vielen der ukrainischen Autoren, die sich für 3 Tage in Weimar mit ihren deutschen Kollegen treffen. Im Bücherkubus der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek, eingeladen von der Literaturkuratorin Verena Nolte aus München. Sie hat Eine Brücke aus Papier 2014 ins Leben gerufen.
Ich wollte eine Freundschaft, eine Vernetzung zwischen deutschsprachiger und ukrainischer Literatur schaffen. Eine verbindliche Nähe herstellen, dass man sich kennt über die Jahre. Und ich wollte halt auch protestieren gegen den Krieg 2014.
Das diesjährige Treffen hätte in Mykolajew in der Ukraine stattfinden sollen. Weimar, die Klassikstiftung, ist eingesprungen. Ein gutes Dutzend Autoren aus der Ukraine und Deutschland lesen und diskutieren über 3 Tage. Am Donnerstag auch öffentlich in einer langen Lesenacht. Der Literaturwissenschaftler Andrei Krasnjaschich aus Charkiw schreibt normalerweise komplexe Literatur, geschult an James Joyce. Aber seit dem 24. Februar sei nichts mehr normal, erzählt er, simultan übersetzt.
Und nicht nur ich, sondern auch viele meiner Kollegen, Professoren, Literaturwissenschaftler, wir lesen gar keine schöngeistige Literatur mehr. Wir ertragen es einfach nicht. Wir ertragen nicht diese ganzen Verschnörkelungen, weil die Bedingungen ganz andere sind. Und die Sprache und das Denken sind ganz anders geworden. Die Wahrnehmung von der Welt ist ganz anders.
Und genau das hört man auch in seinem Text. Kurze Sätze, Klarheit, Sarkasmus.
Wenn es kracht, dass die Fenster klirren, sagt Vater, das ist unsere Luftabwehr. Ich denke nicht lange darüber nach, ob das stimmt. Mutter jedenfalls scheinen diese Worte zu beruhigen, aber vielleicht tut sie nur so. Mutter hört schlecht, aber die Explosionen hört sie. Sogar dann, wenn es gar keine gibt. Wenn nicht gerade Luftalarm ist und es nicht knallt, machen wir das, was man nicht machen darf. Pläne.
Oder noch knapper.
Wir fahren mit dem Auto. Mutter betrachtet die zerstörte Stadt und sagt, wie im Film. Und wir sind mittendrin.
Oksana Stomina, die Belagerung von Mariupol überlebt hat, erzählt von Menschen, die alle paar Tage zum einzigen Generator in der Gegend kommen, um ihre Handys aufzuladen, um Lebenszeichen nach draußen zu geben. Und dass es regelmäßig nicht alle zurück in ihre Keller schaffen. Dass die Leichen lange auf der Straße liegen. Auch sie ist dorthin gegangen, um am Telefon wenigstens kurz die Stimme ihrer Tochter zu hören.
Ich komme ein wenig zu spät. Das Flugzeug fängt an, Bomben abzuwerfen. Nein, nicht das Flugzeug, sondern der Pilot. Der Mann im Flugzeug. Jemandes Sohn, jemandes Ehemann, jemandes Vater. Man hat ihm den Befehl gegeben, aber er hätte sich weigern können, ihn zu befolgen. Hätte sich weigern können, in ein fremdes Land zu fahren, eine Stadt zu bombardieren, hätte wenigstens die Bomben auf das Ödlein in der Nähe werfen können. Aber nein, dieser Mensch vernichtet gezielt Wohnviertel und tötet, tötet, tötet. Hey, du da oben, ich will, dass du unter schrecklichen Qualen stirbst, schoss mir durch den Kopf. Ein Gedanke, der für das Vorkriegs-Ich ganz und gar nicht typisch war. Und in diesem Moment beben die Wände von Nein Einschlag. Und ich springe erneut aus meinem illusorischen Unterschlupf und renne und sehe meinen Dimka und wir nehmen uns an den Händen. Gemeinsam zu sterben ist nicht mehr so beängstigend.
Solch unmittelbaren existenziellen Texten können die deutschen Autoren mangels Erleben wenig entgegensetzen. Ihre Texte bleiben im Schrecken über die fernen Bilder verhaftet, im Protest gegen das Grauen. Manche formulieren sogar ihre Scham. Die Autorin und Übersetzerin Natalka Snyadanko aus Lviv findet das nicht schlimm. Distanz könne auch von Vorteil sein. Und auch aus dem unmittelbar Erlebten und Aufgeschriebenen müsse erst noch Literatur werden. Für sie ist das Treffen dennoch enorm wichtig.
Also das ist nicht so selbstverständlich, dass die deutschen Schriftsteller sich über die Ukraine interessieren. Und dass sie das jetzt tun, ist ein gutes Zeichen. Das heißt, der Kulturdialog dauert weiter, auch wenn das Interesse am Krieg nachgelassen hat. Dann können wir weiter über Dinge sprechen, die nicht mehr so unmittelbar uns alle berühren, sondern nachhaltiger sind.
Das deutsch-ukrainische Schriftstellertreffen, eine Brücke aus Papier in Weimar, Henry Bernhard berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Benin-Bronzen, über deren Rückgabe sich in diesem Jahr geeinigt wurde, die haben das Thema NS-Raubkunst und die Provenienzforschung stark in die Öffentlichkeit gebracht. Der Bonner Kulturwissenschaftler Christoph Zuschlag hat jetzt eine Einführung in diese Disziplin veröffentlicht und Ingo Arendt hat sein Buch gelesen. Dieser Begriff der Provenienzforschung hat ja inzwischen jeder schon mal zumindest gehört. Aber wenn man sich dann überlegt, was ist denn das eigentlich so genau? Ich nehme an, in dem Buch jetzt erfährt man es.
Ja. Und wahrscheinlich, liebe Frau Gerg, so ausführlich wie noch in keinem Buch, ich kenne kein anderes Werk, das so intensiv und ausführlich diesen ganzen neuen Forschungszweig oder jetzt neu Forschungszweig, der neues Interesse genießt, auflistet. Er arbeitet so mit einer Definition. Er sagt, Provenienzforschung untersucht die Herkunft und die Geschichte von Kunstwerken und Kulturgütern von der Entstehung bis zur Aufbewahrung. Und da würde man ja noch sagen, naja, ist eigentlich normal, habe ich mir jetzt auch schon fast gedacht. Aber wenn man dann sieht, wie er die Methodologie dieses Faches auflistet, dann kann man sehen, was für eine anspruchsvolle, aber auch sehr mühselig, fast kriminalistische Kleinarbeit das ist. Also er erklärt zum Beispiel Begriffe. Was ist eigentlich Translokation? Die Verlagerung von Kunstwerken oder Kulturgütern, die ja eigentlich der Grund überhaupt für die Provenienzrecherche ist, diese ewige Zirkulation der Objekte. Dann stellt er Recherchemittel vor, Inventarlisten oder Stempel. Oder er stellt Datenbanken vor. Im Getty Center in Los Angeles gibt es zum Beispiel eine der größten Datenbanken für solche Zwecke, Getty Provenance Index. Es gibt einen Lost Art Index im Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg, das vor ein paar Jahren eingerichtet worden ist. Mancher weiß auch nicht, das sind dann die rechtlichen Rahmenbedingungen, dass seit 2016 in Deutschland ein sogenanntes Kulturgutschutzgesetz existiert, das in zwei Paragraphen vorschreibt, dass jeder, der Kunstwerk und Kulturgüter in Umlauf bringt, also verkauft oder verlagert, oder sonst irgendwas, sich immer also zur Provenienzrecherche verpflichtet ist, um sicherzustellen, dass er da nicht mit Hehlerware oder Diebesgut handelt. Und das Ziel der Provenienzrecherche, sagt er, ist eben die Integrität der Kunstwerke und die Würde der Opfer, denen diese Kunstwerke möglicherweise abhanden gekommen sind.
Ich habe mich beim Vorbereiten gefragt, gibt es das eigentlich nur, also ich kenne das nur aus der Kunst, bildende Kunst, aber gibt es eigentlich auch Provenienzforschung in anderen Bereichen?
Absolut. Ich meine, das ist jetzt natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark festgelegt durch den Fund der Gurlitz-Sammlung vor ein paar Jahren oder durch die Benin-Bronze, die ja nun endlich zurückgeführt werden. Man kann aber die Provenienzforschung untersucht zum Beispiel auch Reliquien, also beispielsweise die Gebeine von Heiligen, die während der Kreuzzüge nach Europa verbracht worden sind, oder die von Bauwerken. Karl der Große hat zum Beispiel antike Säulen aus Rom mitgenommen, hat die in der Pfalzkapelle in Aachen verbaut. Da versucht man herauszufinden, wie kommt das da zustande. Und für die Lesart wird es jetzt interessant, weil jahrhundertelang auch der Buch- und Archivraub oder Bibliotheksraub gängige Praxis war. Das hat 1622 angefangen, als Papst Gregor die berühmte Renaissance-Bibliothek Palatina aus Heidelberg nach Rom entführt hat. Napoleon war ein großer Kunsträuber, der massenweise Bibliotheken und Archive nach Paris hat schaffen lassen für das riesige Musée Napoleon, was er da errichten wollte. Nicht zu vergessen die Nazis, der Einsatzstab des Reichsleiters Rosenberg, der im Nazisystem für die Kulturraub sozusagen zuständig war. Die haben in Belgien, Frankreich und den Niederlanden eben auch wahnsinnig viel Bibliotheken mitgehen lassen und sich unter den Nagel gerissen. Und selbst in der Literatur, in der Belletristik hat das heute seinen Niederschlag gefunden, dieses Thema, das früher so eine Art Hilfswissenschaft eigentlich nur als Unterhilfswissenschaft firmiert ist. Im letzten Jahr hat die Journalistin und Autorin Alena Schröder einen Roman vorgelegt, der heißt Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht im blauen Kleid. Der Titel ist einem Vermeer-Titel entnommen. Und da wird eben eine junge Kunstwissenschaftlerin über Nacht Erbin einer geraubten Sammlung von den Nazis. Da können Sie also sehen, welche Kreise dieses Thema inzwischen schon zieht.
Das heißt, wenn man dieses Buch jetzt liest, dann taucht man auch tief in die Geschichte ein. Da gibt es unheimlich viele Aspekte offenbar, so wie Sie es dargestellt haben. Wie baut der Christoph Zuschlag das denn auf?
Naja, es ist schon systematisch aufgebaut, indem er diese einzelnen Bereiche eben abarbeitet. Aber er hat auch immer wieder sehr, sehr interessante Fallbeispiele, an denen diese systematischen Fragestellungen eben erläutert werden. Und da kann man eben sehen, was für eine forensische Schnitzeljagd das unter Umständen ist. Er kann zum Beispiel nur anhand von Stempeln nachvollziehen, wie ein bestimmtes Buch, das in den 30er Jahren in der Schule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in der Weimarer Republik gestanden hat, die wurde 1933 von den Nazis besetzt, wie dieses Buch dann auf eine NS-Ordensburg in der Eifel verbracht worden ist und nach dem Krieg dann wieder in der Universitätsbibliothek in Bonn landete. Dann kann man anhand von Stempeln rekonstruieren. Ein anderes Beispiel ist ein berühmtes Bild des französisch-russischen Malers Marc Chagall, Rabbiner. Da kann er anhand von Zollstempeln, Klebeetiketten und Inventarlisten eben den Werdegang dieses Bildes nachvollziehen. 1923 in Paris gemalt, 1928 von der Kunsthalle Mannheim von einem jüdischen Kunsthändler namens Tannenbaum erworben, fällt 1937 unter die sogenannte entartete Kunst der Nazis, wird beschlagnahmt, kommt dann in das Sonderdepot in Schönhausen bei Berlin und wird dann bei der berüchtigten Auktion Fischer 1939 in Luzern in der Schweiz ans Kunstmuseum Basel verkauft. Und da steht es heute noch. Es wird also nicht an die, es ist nicht an die Kunsthalle Mannheim restituiert worden. Aber da kann man sehen, wie man durch die Provenienzrecherche eben auch Institutionengeschichte, nicht immer nur einzelne Personen dingfest machen kann, sondern auch Institutionengeschichte erhellen kann, welche Institutionen aus welchen Motiven daran beteiligt waren. In der Schweiz streitet man bis heute darüber, ob das eine sinnvolle Maßnahme war, dass Basel NS-Raubgut damals gekauft hat.
Und ich nehme an, das macht dieses Buch auch für jeden interessant. Ingo Arendt war das über Christoph Zuschlags Einführung in die Provenienzforschung, wie die Herkunft von Kulturgut entschlüsselt wird. Erschienen ist dieses Buch beim CH Beck Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Madina hat das Undenkbare geschafft. Wenige Jahre nach ihrer Flucht hat sie einen Platz am Gymnasium ergattert und nistet sich ein in der neuen Sprache und Kultur. In Dazwischen wir. Die Autorin Julia Rabinowitsch liest heute Nachmittag aus ihrem Roman in Erfurt. Mit ihren guten Sprachkenntnissen ist Madina unfreiwillig zur Familienmanagerin geworden.
Immer die Worte von einer Sprache in die andere weitergereicht, von einem Menschen zum anderen. Ich war nur heißer Draht, nur Überbringerin, nur Gefäß für diese Sprachen. Ich war nie ich.
Wer bin ich? Wohin gehöre ich? Als rassistische Sprüche an den Wänden der elterlichen Wohnunterkunft auftauchen, muss Madina sich diesen Fragen erneut stellen. Dazwischen wir. Julia Rabinowitsch liest heute Nachmittag um 17 Uhr Haus Dacheröde in Erfurt.
Ich spreche 5 Sprachen fließend und ein paar weitere wie Ballermann-Touristen Deutsch. Ich bin gut.
Die angehende Dolmetscherin Mascha wechselt gekonnt zwischen zahlreichen Sprachen. Noch dazu ist sie extrem schnell und schlagfertig. Nur über ihre eigene Geschichte schweigt sie. In »Der Russe ist einer, der Birken liebt«, die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Olga Krasnova, ist jetzt in den Kinos zu sehen. Eine persönliche Katastrophe trifft Mascha erbarmungslos. Die rastlose Frau tritt die Flucht nach vorn an. Sie steigt in ein Flugzeug nach Israel. Dort will sie ihr atemloses Leben zwischen Party, Sex und Dauerironie fortsetzen. Konfrontiert nicht nur mit den eigenen jüdischen Wurzeln, muss Mascha das Tempo drosseln und sich ihren Dämonen stellen. Sie wagt einen Neuanfang.
Glaubst du, du bist glücklich?
Ja.
So wie du das sagst, klingt das so, als sei das was Schlechtes.
Weil ich jetzt weiß, was ich verlieren kann.
Der Russe ist einer, der Birken liebt, von Regisseurin Pola Beck. Die Literaturverfilmung mit Eileen Tetzel als Mascha, jetzt in den Kinos. Jade Jasmin Önder erzählt mit groteskem Humor in »Wir wissen, wir könnten und fallen« synchron von einer jungen Frau, die nach dem Tod des türkischen Vaters in einer toxischen Mutter-Kind-Beziehung lebt. Die Suche nach der eigenen kulturellen Identität und die Befreiung aus den destruktiven Familienstrukturen erschwert eine Bulimie.
Nach 2 Minuten und 6 Sekunden piept die Mikro wieder und die Hauptfigur läuft zurück ins Bild und setzt sich und isst einen dritten Teller. So geht das weiter, bis der Vorrat für eine halbe Woche Schule leer und in ihr ist. Dann verschwindet sie wieder aus dem Bild. Und was man wenige Sekunden später hört, sind neue Geräusche. Das Schließen einer Tür und dann dumpfer ein Platschen, ein Stöhnen, eine Spülung.
Jade Jasmin Önder liest aus ihrem Roman »Wir wissen, wir könnten und fallen synchron«. Morgen um 18 Uhr in der Stadtbibliothek Bremen.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Am Wochenende wird der Georg-Büchner-Preis in Darmstadt verliehen an die Schriftstellerin Emine Sefki Özdamer. Und im Vorfeld zu diesem Ereignis findet die Herbsttagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung statt. Dabei soll es diesmal darum gehen, wie sich das historische Bewusstsein im Medienzeitalter verändert. Und bei der Auftaktveranstaltung am Abend diskutieren Lutz Seiler, Cecil Weißbrot mit Ursula Krechel und Thomas Lehr über Geschichte und poetische Einbildungskraft. Und Ursula Krechel und Thomas Lehr haben es vorher noch zu uns ins Studio geschafft. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Sie haben ja beide Romane geschrieben, die sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Sie, Frau Krechel, sind vor allem für den Roman Landgericht bekannt, weil Sie dafür den Deutschen Buchpreis bekommen haben. Sie, Herr Lehr, haben ein großes Romanprojekt. Der erste Teil Schlafende Sonne ist schon erschienen. Was macht für Sie beide jeweils so einen Abschnitt der Vergangenheit oder überhaupt die Vergangenheit interessant, dass Sie sich sagen, darüber will ich jetzt schreiben? Vielleicht Sie, Frau Krechel.
Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich so sehr über Vergangenheit schreibe. Ich schreibe den Anfang der 50er Jahre über den Beginn der Bundesrepublik vorwiegend. Das ist das Klima, in dem ich gelebt habe. Das ist das Klima, an das ich mich erinnere, sodass mir sehr vieles gegenwärtig ist und dass natürlich älter werden die Erinnerung, auch das Schmecken, Fühlen, die Atmosphäre viel, viel deutlicher ist als in jüngeren Jahren, sodass ich mich kaum, obwohl es für Jüngere so aussieht, in meinem eigenen Gefühl in Geschichte bewege.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Lehr? Sie haben sich ein ganzes Jahrhundert sogar vorgenommen. Wie gehen Sie denn sowas an?
Das war eigentlich schon bei meinem Debüt so, dass ich sehr weit zurückgefasst habe im 20. Jahrhundert bis 1918. Und jetzt in dieser Romantrilogie nehme ich die Zeit von 1905 bis 2011 ins Visier. Da muss man sehr gut überlegen, was man tut. Ich habe mir ein Hauptmotiv gesucht und das ist eigentlich das Licht, die Erkenntnis, die Sonne, die Wahrheit der Philosophie, also alle Dinge um die Sonnenmetapher herum. Und mit dieser metaphorischen Grundmetapher wandere ich einmal durchs 20. Jahrhundert. Also man braucht eine Strategie, man muss einen Weg sich bahnen, sonst ertrinkt man in der Masse des Materials.
Und man muss ja natürlich auch ordentlich recherchieren und viel wahrscheinlich in Archiven sitzen, die Faktenlage genau kennen. Aber es gibt ja dann auch eben Leerstellen, also zum Beispiel die Gefühle, die kann man ja gar nicht genau kennen. Wie arbeiten da bei Ihnen beiden Recherche und literarische Fiktion zusammen?
Immer die Vorstellung, ich zumindest würde mein halbes Leben in Archiven verbringen. Das ist gar nicht so. Das Material zu suchen und zu finden ist eine kurze Anstrengung, die leicht, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übermäßig kokett an, die leicht zu bewältigen ist. Aber was wird daraus? Wie wird es lebendig? Vor allen Dingen, was scheide ich aus? Das ist ganz wichtig. Thomas Lee hat es ja schon gesagt. Wie finde ich meine Schneise dadurch? Das ist ein Weg, der für mich eigentlich stattfindet, indem ich Distanz, zeitliche Distanz dazwischen schaffe. Ich kann nicht 2 Tage ins Archiv gehen und nach 2 Tagen schreiben, sondern ich brauche einfach einen Komplex, der in mir oder abgehangen im Grunde genommen ist, damit ich eine Möglichkeit finde, mich in die Personen, von denen ich etwas gelesen habe, oder die Personen, die mich angeregt haben, etwas zu schreiben, versenken kann.
Ja, bei unserer Tagung geht es ja auch, also in Darmstadt, um das Wechselverhältnis zwischen Fantasie und Faktizität. Und genau das ist es im Grunde. Wir haben ja im Gegensatz zu Historikern das Privileg, das, was wir nicht erforschen können oder was man vielleicht überhaupt nicht mehr erforschen kann, mit unserer Fantasie zu füllen. Und bei mir ist es im Grunde so, dass mich diese Materialrecherchen, die leiten mich im gewissen Sinne. Und da, wo das Material schweigt oder nicht das liefert, was ich gerne hätte, setzt eben auch die Imagination und die Fantasie ein. Und es ist natürlich eine Vorselektion da, weil ich erstmal mit meiner Fantasie bestimme, welche Geschichte ich überhaupt erzählen will. Dann spricht das Material. Und dann spricht wieder die Fantasie, indem sie das Material eben dort formt, verändert und eben auch Lücken des Materials überspringt mit Imagination. Und da kann man sich ja leiten lassen. Zum Beispiel kann man eben die einfachen Fakten recherchieren und dann aber auch zum Beispiel Biografien von Zeitgenossen lesen. Und dann kann man sich ganz gut anlehnen und schafft es dann auch so quasi authentisch zu erzählen.
Aber ich frage mich gerade, braucht es da nicht auch ein ordentliches Selbstbewusstsein als Schriftsteller, um sich das überhaupt erstmal zu trauen?
Das ist eine sehr lustige Frage.
Da muss man
Frage.
Sich doch erstmal
auch
hinarbeiten.
Um ein Gedicht zu schreiben, brauche ich sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Also das sind ja doch Bedingungen, die vorab geklärt sind. Wenn ich weiß, dass ich eine Arbeit vermutlich über 4-5 Jahre machen werde, muss ich natürlich sehr gut ein Fundament bauen. Ich kann nicht einfach sagen, ich schaue mal einfach, wie das weitergeht, sondern dem geht eine Architektur voraus, die sich natürlich noch in Details und sogar in vielen Dingen noch ändern kann. Aber ohne diese Grundsicherheit, ich traue mir das zu. Ich denke, es gibt einen Weg, vom Keller in den sechsten Stock zu kommen und das Dach wird auch dicht sein. Das ist eine Voraussetzung für solche doch umfangreichen Werke.
Ja, ich habe mal irgendwo geschrieben, Kunst entsteht aus Schmerz, aus Hochmut, Schmerz und Geduld. Also zunächst mal traut man sich was zu, dann spürt man, oh, das artet in Arbeit aus oder ich brauche hier strenge Konzepte. Also dann kommt die Schmerzphase und dann braucht man die Geduld, um sich auf die Höhe seiner eigenen Fantasie sozusagen hochzuarbeiten. Und letztlich ist es natürlich auch, ich meine, bei uns beiden ist das garantiert, einfach die Erfahrung über mehrere Bücher, dass man weiß, man hat solche Expeditionen schon mehrfach geschafft und überlebt. Und dann traut man sich auch mehr zu. Und also das, was ich jetzt mache, hätte ich vor 20 Jahren so in der Form mich nicht getraut. Aber es ist dann einfach über die Erfahrung und über die Etappen, die man gegangen ist, dass das Selbstvertrauen dann wächst und auch die Technik. Das hat Ursula ja schon ausgeführt, wie man es macht, dass man eben stringente Konzepte macht, dass man sich genau überlegt, was man tut, dass man das Material vorsichtet. Wenn man über diese Technik verfügt, ist es dann nicht so schwer.
Unser Thema in Darmstadt heißt ja
Geschichte und poetische Einbildungskraft.
Geschichte und poetische Einbildungskraft.
Bis morgen musst du das können. Also.
Ja, das ist ja doch ein wenig anders, als mit der Fantasie zu arbeiten. Die Fantasie ist vielleicht die Personen anfüllt mit Leben. Die poetische Einbildungskraft ist für mich auch eher etwas, was Bögen spannt, was Räume inszeniert, was in die Dimension von einem, nicht von einem fiktiven Leben, sondern in die Dimension einfach auch die Sprache hineingeht. Und das ist etwas, was natürlich erarbeitet werden muss. Die Sprache ist nicht vorab da. Für jedes Werk, was auch mit Geschichte zu tun hat, braucht seine eigene Sprachlichkeit. Ich habe im Landgericht eine sehr dürre, bürokratische, juristische Sprache gesetzt gegenüber einer Sprache der Fassungslosigkeit. Als ich Geisterbahn, den Roman über die Sinti, schrieb, hatte ich für mich die Vorstellung, nicht jeden Satz, aber fast jeden Satz müsste die arme, aus dem KZ gekommene Frau mit ihren vielen Kindern verstehen können. Das heißt, das Modell, in dem man arbeitet, gibt einem die Notwendigkeit, auch es festzuziehen und natürlich eben auch dafür eine spezielle Poesie zu finden.
Und ist denn durch diese Sprache, die Sie als Schriftsteller dann finden für Ihr Sujet, das nicht auch sowieso immer schon gegenwärtig, so ein historisches Sujet? Weil das ist ja auch so eine Debatte, wie kommt die Gegenwart in die Geschichte oder wie gegenwärtig ist so ein historischer Roman? Ist es nicht, indem Sie eine Sprache dafür finden, immer schon in der Gegenwart?
Ich denke, also die poetische Einfühlungskraft oder Einbildungskraft sitzt da ein, wo wir gerade sind, also in unserer Jetztzeit. Das, was wir als poetischen Zugriff jetzt empfinden. Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb wir auch Dinge nochmal erzählen, die schon erzählt worden sind, weil wir sie mit anderen sprachlichen Mitteln auch erzählen, als vielleicht das vor 20 Jahren geschah oder die Zeitgenossen vor 40 Jahren das getan haben. Und das ist ja auch ganz der Wert dieser Bemühung und diese Verflechtung von Sprachform mit dem Sujet. Das ist eigentlich im Grunde der entscheidende Zugriff. Und das macht uns ja auch individuell und unterscheidet uns auch von Historikern, eben die poetische Einbildungskraft und nicht die Einbildungskraft an sich. Und natürlich hat man eigentlich eine Vision, so wie Ursula das auch gesagt hat, eines Kunstwerks und einer Sprache, die das transportieren kann. Und das ist eigentlich unsere Hauptarbeit im Grunde, neben dem Recherchieren, was auch ein Historiker machen muss, dass wir das in eine bestimmte Form gießen, die hoffentlich unseren gegenwärtigen Zeitgenossen mehr sagt, als das, was vor 20, 30 Jahren gemacht worden ist. Das ist eigentlich die Hauptarbeit.
Jetzt geht es ja noch weiter bei dieser Herbsttagung. Nicht nur um die Geschichte und poetische Einbildungskraft wird da diskutiert, sondern danach geht es auch noch mal eben um diese Veränderungen, die durch die mediale Gesellschaft passieren. Haben Sie denn als Schriftsteller, die sich jetzt ja auch schon erfahren sind, den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren durch diese Möglichkeit, dass man immer auf alles zugreifen kann im Netz, dass sich auch unser historisches Verständnis einfach verändert?
Ja, absolut. Die Vorstellung irritiert mich auch häufig. Die Vorstellung schafft eine Planfläche im Grunde genommen, ob etwas jetzt im Netz ist oder ob es vor 3 Jahren war. Diese Vorstellung, es geht nichts verloren, wo man früher einen Zeitungsausschnitt aufgehoben hat, einen Zettel in ein Buch gesteckt hat. Diese Art von, der schnelle Zugriff macht auch in mir zum Teil eine Gleichgültigkeit, die einfach Achselzucken sagt, du findest es ja wieder. Und das Unerlässliche eines Augenblickes, ich sage es mal dramatisch, eines poetischen Augenblicks, geht darüber viel leichter verloren. Diese Augenblicke finde ich eher in meiner Gegenwart, im Nachdenken, im Beobachten auch von Gegenwart, als dass ich sie in der Historie finde. Gerade weil das Mediale mir vieles verstellt und einfach so angeblich sicher macht, dass darüber eine Art von Sensibilität auch verloren geht.
Wie empfinden Sie das, Herr Lehr?
Ja, es gibt einfach eine Multiplikation der Oberflächen, würde ich sagen. Ich meine, man hat eben nicht nur einen Zugriff auf einen bestimmten historischen Gegenstand und historisch ist eigentlich das ab gestern sozusagen weiter in die Vergangenheit zurück, sondern man hat unglaublich viele Oberflächen, auf denen sich die Gegenwart oder die unmittelbare Gegenwart spiegeln versucht. Wir wollen ja was anderes machen, wenn wir Bücher schreiben. Wir wollen ja diese Oberflächen sozusagen zusammenraffen und brennspiegelhaft dann etwas ausleuchten. Und ich sehe es eben so mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits fürchte ich, dass es zu einer Zerstreuung führen kann, eben auch der Zeitgenossen, weil sie den gleichen Sachverhalt auf Dutzend Oberflächen finden und dann eigentlich gar nicht mehr in die Tiefe kommen. Andererseits nutze ich als Schriftsteller einfach auch diese Medialitäten aus. Ich habe das, als ich meinen Roman September schrieb, der ist im Grunde im Lauf geschrieben worden, als der handelt ja von 9/11 und dem darauf folgenden Irakkrieg. Und der Irakkrieg lief noch, als ich anfing zu schreiben. Und da brauchte ich all diese Medialitäten, um überhaupt den Gegenstand erschließen zu können. Also ich nutze es aus, schaffe aber dezidiert etwas, was dem eigentlich widerspricht, was diesen diese Oberflächen eigentlich nutzt und bündelt und dann doch in einem einzigen und möglichst sprachlich einzigartigen Zugriff bündelt. Das ist meine Antwort auf diese Zerstreuungsgefahr.
Also viele interessante Aspekte, die da bei der Herbsttagung in Darmstadt besprochen werden. Ursula Krechel und Thomas Lehr, vielen Dank, dass Sie uns einen kleinen Einblick schon mal gegeben haben in das, was da passiert. Dankeschön.
Gerne. Bitte. Schön.